Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Und damit moin und herzlich willkommen zur 19. Folge des Millern Talk Podcasts. Mein Name ist Alex Berthold und ich muss heute auf meinen kongenialen Moderationskollegen Carsten Harms verzichten. Der genießt seinen wohlverdienten Urlaub. Verrückt, es ist wirklich so. Carsten, Eincreme nicht vergessen, nicht, dass du mit dem Sonnenbrand zurückkommst. Und Achtung Wortwitz, heiß wird auch das Spiel am Wochenende des FC St. Pauli gegen den Überraschungstabellenführer Jahn Regensburg. Auch das klingt irgendwie verrückt, oder? Auch über diese verrückte zweite Liga werden wir heute natürlich sprechen. Und deshalb habe ich mir einen Gast eingeladen, der das Bundesliga-Unterhaus, aber auch den FC St. Pauli richtig gut kennt. Und wer das ist, verrät uns auch natürlich heute wieder unser Rainer Wulff.
Willkommen zum Millerntalk Podcast, Ausgabe Nummer 19. Der FC St. Pauli, so versprach er bei seinem Abschied, wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Zwischen 2013 und 2018 war er bei 111 Ligaspielen ein absoluter Führungsspieler auf dem Platz und auch als Mannschaftskapitän. Sein Trikot ist nicht mehr braun-weiß, sondern nun himmelblau. Viktoria Berlin, der mehrfache deutsche Meister, ist jetzt sein Verein. Aufgestiegen in die dritte Liga und inzwischen 4 Spiele, 3 Siege, Tabellenplatz 2. Im Millerntalk Podcast heute Bernd Nierich.
Moin Bernd, wir müssen Rainer Wulff kurz korrigieren, es sind sogar schon 5 Spiele. 10 Punkte, aber immer noch Tabellenplatz 2. Moin in die Hauptstadt.
Moin, ich grüße zurück.
Ich hoffe, du hast dich ein bisschen gefreut über die netten, warmen Worte von Rainer.
Ja, absolut. Ich habe Gänsehaut bekommen, weil das ist genauso, wie er es gesagt hat, wie ich es damals gesagt habe. Der FC St. Pauli bleibt im Herzen, ist im Herzen. Und ja, das bringt die ganzen Erinnerungen wieder hoch und da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und deswegen, ja, komme ich auch am Wochenende zu dem Spitzenspiel wieder in die alte Heimat und schaue es mir live an.
Ach, du kommst vorbei?
Ja, yeah, so ist es.
Ich hab übrigens mal geguckt, du hast dein 100. Pflichtspiel für St. Pauli gegen Jahn Regensburg damals absolviert.
Ja, ist ja ein perfekter Anlass, ne?
Ja, absolut.
Da muss ich ja schon fast. Wusste ich jetzt nicht, aber das trifft sich ja perfekt.
Taugst du als Glücksbringer eigentlich oder bist du eher ein solchen Vogel?
Ja, Glücksbringer war ich eher auf dem Feld, aber ich bringe meine bessere Hälfte mit und die ist wirklich Wahnsinn. Also die hat sowohl damals das 2-0 im Derby zu Hause vorhergesagt nach einer Ecke und das ist so eingetreten. Also ich bringe sie mit und da kann nichts schief gehen.
Ja, dann nehmen wir schon mal vorweg, wie geht denn das aus am Sonntag, wenn du da bist?
Ich tippe, wir stürzen den Tabellenführer 3-1, gewinnt der magische FCSP.
Ja, aber Tabellenführer Regensburg klingt irgendwie skurril, oder?
Ja gut, aber passt ja ein Stück weit zu der zweiten Liga seit Jahren schon, dass es absolut verrückt ist und dass auch trotz der überragenden Liga jetzt mit den großen Vereinen, dass das nichts heißt und dass alle Vereine letztendlich Chancen haben, oben mitzuspielen und ihre Leistung zu zeigen. Und ja, ich finde persönlich, das macht es interessant, das macht es schön. Und auch macht Spaß zuzuschauen, weil man hat einfach Spannung drin und man weiß einfach nicht, wie das Spiel ausgeht. Und das ist doch das Schöne.
Das ist ja in der dritten Liga bei euch ganz ähnlich. Also ihr seid Aufsteiger, ihr seid Zweiter, ihr habt auch große Namen in der Liga, Lautern, 1860. Gibt es da Parallelen? Also gibt es diese großen Mannschaften in den zweiten und dritten Ligen einfach nicht mehr? Ist der Abstand kleiner geworden?
Ja, also ich sage mal, große Mannschaften gibt es schon, was jetzt, sage ich mal, den finanziellen Aspekt angeht und die Möglichkeiten und Voraussetzungen. Aber das heißt nicht im gleichen Zuge, dass die Mannschaften auch immer oben stehen. Weil heutzutage ist es einfach so, dass alle Jungs, egal ob Regionalliga, was ich selber jetzt gemerkt habe letztes Jahr, oder erste Liga, alle Jungs im Profifußball können kicken. Und dann zählt halt oftmals letztendlich die mannschaftliche Geschlossenheit, die Truppe, die auf dem Platz ist, wie sie zusammensteht, wie sie lebt und wie sie kämpft. Und das ist oftmals viel, viel wichtiger als jetzt einzelne teure Spieler oder eine teure Mannschaft. Weil die werden wahrscheinlich, oder so ist es meistens, nie so als Team fungieren, wie jetzt kleinere Mannschaften, die womöglich seit vielen Jahren schon zusammenspielen und nur immer einzeln Nachverpflichtungen getätigt werden.
Ist das auch euer Erfolgsgeheimnis in Berlin, dass ihr einfach im Kollektiv gut funktioniert?
Ja, kann man so sagen. Also wir hatten jetzt schon auch ein paar Veränderungen, was ein Stück weit auch notwendig war aufgrund der höheren Liga. Aber nichtsdestotrotz, wir haben viele Spieler, die jetzt zum ersten Mal im Profifußball sind. Wir haben natürlich auch einen Flow durch die ganzen letzten Jahre, wo sie wirklich viele, viele Spiele gewonnen haben. Klar sind wir aufgestiegen mit 11 Spielen nur und dem Abbruch, aber die 11 Spiele haben wir auch gewonnen. Und das ist einfach auch ein Team zusammen drumherum, die sich schon Jahre kennen. Und das spiegelt sich jetzt gerade auch wieder.
Du bist gerade nicht dabei, leider. Erzähl unseren Hörern mal, was ist los bei dir? Wann bist du wieder auf dem Platz?
Ja, ich habe mir leider Gottes im Vorbereitungsspiel relativ zum Ende der Vorbereitung wieder in einem Zweikampf die Achillessehne angerissen. Und das ist jetzt so, dass es eine OP nach sich gezogen hat. Und das wird jetzt noch, ich denke mal, wenn man vorsichtig ist, bis Januar dauern, vielleicht auch Februar. Das muss man sehen, wie der Heilungsverlauf ist. Aber das dauert noch ein gutes Stück, bis alles wieder verheilt ist und natürlich die ganze Aufbaureha wieder anschlägt und ich dann wieder zu 100% auf dem Platz sein kann.
Es ist ja nicht deine erste Verletzung. Wie ermüdend ist es immer wieder, diesen Reha-Kampf anzunehmen und wieder quasi bei Null zu beginnen und sich gesund zu kämpfen?
Ja, es ist extrem ermüdend, weil es wird halt ehrlich gesagt im Alter auch nicht einfacher, weil man muss, wenn man 31, 32 oder jetzt 34 wie ich sich so verletzt und so lange raus ist, dann muss man doppelt, dreifach, vierfach so viel trainieren, um wieder auf das Niveau zu kommen, wie jetzt vielleicht ein 23, 24-Jähriger. Und das ist schon ein harter Kampf und es ist halt einfach so, dass der Körper auch ein Stück weit der Karriere Tribut zollt. Und es ist so, dass man einfach an vielen kleinen Ecken und Enden Verletzungen bekommt, mit denen man nicht rechnet, aber die kommen halt einfach so schleichend, sage ich mal, dazu, aber trotzdem, wenn man natürlich dann die Mannschaft sieht, wie sie spielt und wie sie performt, dann hat man einen großen Ansporn und einen großen Anreiz, da schnell auch wieder dabei zu sein. Und deswegen ist es dann ein Stück weit auch mit einem Ziel verbunden und macht dann auch Spaß, zu schuften und leider Gottes im Kraftraum viel zu arbeiten, was mir persönlich nie Spaß gemacht hat.
Obwohl du ja eigentlich immer eine Maschine warst. Man dachte mal, dass du da häufiger drin bist, aber...
Ja, wahrscheinlich gute Gene, aber es ist so... Ne? Ich habe mir immer gesagt, natürlich ist es ein Stück weit wichtig, aber ich bin ja Fußballer und deswegen findet es auf dem Platz statt und ich bin kein Bodybuilder und muss nicht ständig hier die Gewichte durch das Rondell durchschmeißen im Kraftraum. Ich komme vom Land, deswegen bin ich da von Haus aus ein bisschen stämmiger wahrscheinlich. aber gut, das war mein großer Vorteil, dass ich nicht allzu viel machen musste und trotzdem recht stabil war.
Ja, als du in die Regionalliga gewechselt bist, als Viktoria ja noch unterklassiger war als jetzt, haben viele gedacht, so, was macht der da, warum geht der in die Regionalliga, der könnte doch noch locker höherklassig spielen. Was hat dich an diesem Projekt, man kann es ja als Projekt bezeichnen, Viktoria Berlin so gereizt?
Naja, ich habe mir ganz ehrlich die Frage gestellt, es war nicht geplant, weil es ist ja so, dass ich mit Braunschweig dann nochmal aufgestiegen bin in die zweite Liga und das war ja absolut mein Traum, dass ich dann nochmal ans Millerntor zurückkehren kann. Leider Gottes hatten verschiedene Personen was dagegen und dann musste ich mir die Frage stellen, was mache ich jetzt? Dann war Corona, es ist natürlich eine verrückte Zeit, die Vereine haben unfassbare Einbußen vom Sponsoring, von Ticketing her. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, welche Optionen kommen denn jetzt für einen 33-, 34-Jährigen? Und will ich dann für ein bestimmtes Gehalt irgendwo noch ein Jahr mir erbetteln im Profifußball und dann irgendwo meinetwegen im tiefsten Osten zu spielen oder sonst irgendwo. Das wollte ich nicht unbedingt, weil ich immer gesagt habe, ich muss mich an dem Ort wohlfühlen. Es muss passen, auch für meine Freundin muss es passen, beruflicher Natur. Und das war dann letztendlich mit Victoria Berlin ein Stück weit gegeben. Zusätzlich ist es meine Beraterfirma und natürlich auch die Investoren, die das ganze Projekt aufziehen und die Vision haben. Und dann kommt natürlich auch noch zum Tragen, dass man dann eventuell die Chance hat, nach der Karriere ja den Übergang zu finden in den Fußballbereich. Ob es jetzt in Richtung Trainer ist, ob es in Richtung Management ist. Und das hat dann halt letztendlich nicht nur ja für die Karriere einen Ausschlag gegeben, sondern auch für die Karriere nach der Karriere. Und deswegen habe ich mich dann auch ganz bewusst dazu entschieden, den Schritt zu gehen, um dann meine Erfahrung ein Stück weit auch den jungen Spielern weiterzugeben, die unbedingt sich den Traum erfüllen wollen, in den Profifußball zu kommen. Und ja, Stand heute ist das jetzt bisher alles perfekt gewesen und ist auch so eingetreten. Und in dem Zuge bereue ich es auch keinen Zentimeter.
Du hast eine Beraterfirma gegründet?
Nein, 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 nein. Meine Beraterfirma ist quasi in dem ganzen Konstrukt.
Ach so.
Also die Investoren, die quasi das Projekt Victoria Berlin und auch Austria Klagenfurt in die Welt gerufen haben, ja, haben auch quasi eine eigene Beraterfirma, die mich in dem Sinne auch vertreten hat die letzten Jahre.
Ah, verstehe. Ja, wir kennen den Tomislav Karajica ja auch sehr gut hier in Hamburg. Er ist Hauptgesellschafter bei den Hamburg Towers. Ist auch sehr ambitioniert und man weiß, was er anpackt. Der ist ehrgeizig, der will was erreichen.
Definitiv, auch sein Bruder Jelko, das sind absolute Visionäre und wirklich, es macht mega viel Spaß und ist auch für mich mega, mega interessant, wie gesagt, dann auch für die Karriere danach von solchen Leuten dann auch zu lernen und mit solchen Leuten auch eventuell zusammenzuarbeiten. Und ja, das ganze Konstrukt war einfach so interessant für mich und deswegen ist die Entscheidung dann auch so gefallen.
Wo soll denn die Reise perspektivisch hingehen mit Victoria? Kannst du diese Vision, die ihr habt, mal so ein bisschen darlegen?
Gut, ganz im Detail kann ich es jetzt natürlich nicht darlegen. Aber Fakt ist, dass natürlich die Vision schon war, zu Beginn meiner Zeit, dass sie mit dem Club Austria Klagenfurt definitiv in die erste Liga wollen. Und in Österreich ist es halt einfach auch mal so, dass die Liga ein Stück weit kleiner ist von den Teilnehmern, von den Vereinen her und du einfach sehr, sehr schnell auch in den internationalen Bereich auch kommen kannst. Das war so mehr oder weniger ein Ansporn. Und ja, Victoria Berlin ist dann einfach so ein Punkt, wo man sagt, man hat zwei große Vereine mit Hertha und Union und Berlin ist eine absolute Weltstadt und warum nicht die dritte treibende Kraft werden in Berlin? Und jetzt ist es so, dass wir die einzige Mannschaft sind in Berlin, die in der dritten Liga spielt. Und das ja, ist auch ein Reiz und ja, zieht auch viele Leute an. So, und darüber hinaus gibt es auch viele Möglichkeiten, dann den Schritt weiterzugehen. Und das ist auch die Vision, dann letztendlich auch den anderen zwei Vereinen peu à peu und auf Zeit ein Stück weit Druck zu machen und versuchen, noch einen Schritt höher zu kommen in die zweite Liga, um dann sich irgendwann die Vision zu haben, sich mit den vermeintlich großen zwei aus Berlin zu betteln. Und so wie ich die zwei Jungs kennengelernt habe, sind sie auch absolut genau darauf aus und haben auch die Vision, das auch zu schaffen. Ja. Weil es ist eine Riesenplattform, auch mit unserem Stadion jetzt am Prenzlauer Berg, am Mauerpark. Es ist eine absolute Top-Adresse mitten in Berlin. Und wenn wir dann solche Leistungen zeigen, dann sehen wir auch, wie viele Zuschauer dann auch kommen. Wenn man das vergleicht jetzt mit der dritten Liga, wo wir im Schnitt 500 hatten, 600 vielleicht. Und jetzt ja, kommen wir dann letztendlich Corona-bedingt an die 5.000. Aber darüber hinaus, wenn es dann mal wieder offen ist, wollen wir schon auch die 10.000 anvisieren. Und ja, das sind so, sage ich mal, im Schnelldurchlauf die Visionen von uns, von den Gesellschaftern. Und das ist einfach schön und macht Spaß, ein Teil davon zu sein, um das letztendlich dann versuchen, in die Realität auch umzusetzen.
Wie werdet ihr denn wahrgenommen in Berlin? Also merkt man das, dass da was am Wachsen ist? Also ich meine, Berlin ist eine Sportstadt. Es gibt noch Alba, es gibt die Eisbären, im Volleyball sind sie gut. Also es gibt ja eine Konkurrenzsituation auch in Berlin, ähnlich wie in Hamburg ja eigentlich immer.
Ja, definitiv. Aber natürlich ist es auch von der Geschichte her so, dass wir ein Riesenclub sind. Klar wurden wir auch belächelt. Oh ja, was will denn Viktoria Berlin in der dritten Liga? Aber jetzt mit diesem Start und dass wirklich auch was hintersteckt und nicht nur ein großes Blabla ist, haben sie schon gesehen, oh, mit den Jungs und mit dem Verein ist definitiv zu rechnen, weil Aufsteiger, jeder hat gesagt, nur 11 Spiele gespielt, wie soll man das bewerten? Und auf einmal starten wir und sind auf dem zweiten Platz mit 3 Siegen und einem Unentschieden und nur einer Niederlage bisher. Und das ist schon so, dass sich da die Meinung und ja auch das Ansehen ein Stück weit geändert hat und wir absolut auf dem Schirm sind von vielen anderen Vereinen und von vielen, vielen anderen Sympathisanten, die dem Fußball nachgehen. Und deswegen kommen dann Stück für Stück auch immer mehr und wollen dann wirklich auch mal vor Ort und live miterleben, wie wir denn so ticken und ja, wollen auch mal das Feeling letztendlich in der dritten Liga miterleben.
Sind die Strukturen ähnlich professionell wie jetzt auch bei früheren Vereinen von dir, also was Trainingsbedingungen angeht, was rundum Betreuung für euch Spieler betrifft?
Ja, natürlich ist es so, dass wir noch nicht auf dem Niveau sind, wie man es jetzt aus der zweiten Liga oder ich jetzt von den letzten Vereinen kenne, Eintracht Braunschweig, aber auch St. Pauli. Da muss man ehrlich sein, dass es noch nicht auf dem Niveau ist, aber wir sind auf dem Weg dahin und das dauert halt alles ein Stück weit. Ich meine, die Gesellschafter haben sich jetzt, beziehungsweise der Verein, wir haben uns jetzt ein neues Trainingslager-Gelände zugelegt, wo wir absolut unser Zuhause haben, wo wir tagtäglich trainieren mit 2 Rasenplätzen. Der Kabinentrakt wurde ausgebaut. Also es ist schon so, dass das, was entsteht und dass es nicht nur, wie gesagt, bla bla ist, sondern es wird investiert auch in die Infrastruktur. Es wird vieles, vieles gemacht, dass wir wirklich zeitnah auf dem absoluten professionellen Bereich sind. Aber man kann natürlich ja auch in so einer Zeit wie Corona jetzt nicht alles in 2-3 Wochen realisieren, weil da natürlich schon ein finanzieller Aspekt dahinter steht, der nicht ohne ist. Sprich Trainingsgelände, Lizenzierung für die dritte Liga, für den Profifußball und. Und deswegen muss man das auch vernünftig angehen, in dem Wissen, dass es vielleicht sein kann, dass wir auch nochmal runtergehen. Und deswegen ist es so, dass die Jungs das schon mit Plan machen und auch angehen. Nicht, dass es dann so ist, falls der Worst-Case-Fall eintritt und wir vielleicht nochmal runtergehen, dass dann alles in die Brüche geht aus finanziellen Gründen. Mhm. Und das ist einfach auch so schön zu sehen, dass es alles mit Bedacht ist und trotz alledem zu 100% an den Visionen und den Träumen festgehalten wird. Und deswegen ist es auch gar kein Problem, dass es dann auch ein Stück weit vielleicht mal länger dauert, bis man auf dem wirklich professionellen Niveau ist, was ja die ganze Infrastruktur und das Ganze drumherum angeht.
Und was dir in Braunschweig verwehrt blieb, vielleicht nochmal ans Millerntor zurückzukehren, kann ja vielleicht mit Viktoria dann eines Tages mal passieren, wenn du gesund bleibst. Ist das so ein perfektes Szenario für dich?
Ja, das wäre das absolute perfekte Szenario, definitiv. Aber ja, man muss jetzt nicht zu viel spielen, sondern es ist schwer genug, als Neuling und Aufsteiger zu bestehen in der dritten Liga, weil es viele gute Vereine und große Vereine hat, die ja auch wie in der zweiten Liga deutlich größere finanzielle Möglichkeiten haben. Deswegen nehmen wir es aber gerne trotzdem gerne an, dass wir der Underdog sind und es macht doch immer mehr Spaß, als Underdog viele zu überraschen, als dann letztendlich als absoluter Favorit wie in der ersten Liga Bayern München Meister zu werden. Deswegen, das ist ein Anreiz, das ist ein Ansporn und ja, das ist am Ende des Tages, wenn man die Ziele erreicht, so wie es bisher immer war in der Vergangenheit mit dem Aufstieg in die dritten Liga, viel, viel schöner, wenn man dann solche Feiern feiern kann, auf gut Deutsch gesagt. Und Deswegen sind immer gute Dinge, so weiterzumachen und so weiterzuarbeiten und intern gewisse Bereiche zu optimieren und uns weiterzuentwickeln. Und da sind wir auf dem perfekten Weg, was alle Bereiche angeht. Und ja, deswegen macht es mega Spaß und schauen wir mal, was am Ende rauskommt.
Ja, und wenn ihr dann mal aufsteigen solltet, wird es die allerbeste zweite Liga aller Zeiten sein. Also wenn man den PR-Spruch, ich weiß nicht, wie oft du den gehört hast, du bist ja ein Urgestein in der zweiten Liga. Wie oft hast du schon in der besten zweiten Liga aller Zeiten gespielt?
Ja, also gefühlt jedes Jahr die allerbeste und nochmal besser und sensationell. Ja, man hat manchmal den Eindruck, dass die zweite Liga dann letztendlich auch mal die Champions League ausspielt. Aber ja. Gut. So ist es. Es ist ja schließlich auch Marketing und Fakt ist, es ist auch eine super zweite Liga, aber trotzdem, irgendwann ist halt auch mal gut.
Ne? Ja, die Superlative sind irgendwann auserzählt, glaube ich.
So ist es.
Ich habe gerade mal geschaut, du hast 259 Zweitligaspiele gemacht und 33 Tore erzielt. Ich frage mich gerade, wie viele ich davon live gesehen habe. Als Knipser bist du mir auf St. Pauli irgendwie so gar nicht in Erinnerung geblieben. Ist die Zahl eine Fake News oder hast du vorher einfach so viel getroffen?
Tja, das ist jetzt natürlich extrem enttäuschend, dass du mich nicht so nachverfolgt hast. Ne? Da hättest du ja ruhig mal...
Ja, in Fürth hast du ja die ganzen Elfmeter geschossen immer.
Ja, gut, aber das sind auch Tore, ne? Die muss man auch erstmal treffen. So. Ja. St. Pauli war jetzt eher ja, weniger der Torjäger, das stimmt. Da war ich für andere Bereiche zuständig, um den Rasen umzupflügen und den einen oder anderen Gegner auch mal zu vernichten. Aber wie gesagt, ja, das schönste Tor war vielleicht für St. Pauli mit das letzte gegen Magdeburg.
Knolli Flanke und.
Genau, Freistoß und mit dem ganzen Drumherum und ja, der Entscheidung, die ich so ein Stück weit für mich schon getroffen hatte, einen anderen Weg zu gehen, weil es einfach schwierig war. Das war für mich mit der schönste Moment, das Spiel auch und die Assists dann auch. Aber klar, Fürth waren viele Elfmeter, auch als Rechtsverteidiger beziehungsweise die Anfänger als Stürmer hat man dann doch das ein oder andere Tor mehr geschossen als jetzt als defensiver Rambock am Millern-Tor. Von dem her waren es alles schöne Tore, aber ja, zuletzt waren andere für zuständig,
die ja. Dinge zu machen. In Fürth hast du ja auch Außenverteidiger in erster Linie gespielt, bist dann ja auch als Rechtsverteidiger verpflichtet worden. Aber ja. Bei St. Pauli hast du dann ja relativ schnell dein Glück auch auf der Sechs gefunden, ne?
Ja, richtig. Ja, Greuther Fürth war so aus der Stuttgarter Zeit als Stürmer gekommen, dann aufgrund Engpass und schlechten Leistungen unter Bruno Labbadia auf rechte Mittelfeld umgetürmt. Dann hat irgendwann Daniel Felgenhauer die Karriere beendet. Dann bin ich noch ein Stück weit zurückgerutscht auf die Rechtsverteidigerposition. Dort dann auch aufgestiegen und nach der Erstligasaison dann ja als Rechtsverteidiger nach Hamburg gewechselt. Aber Ewald meinte dann, ja, also ich brauchte dich ein Stück weit auch als Terrier im Mittelfeld und das haben wir dann probiert und das hat super funktioniert und so ging der Weg dann weiter und ich bin absolut nicht böse drum, dass Ewald auch die Idee hatte und mir da auch das Vertrauen gegeben hat.
Ich glaube, Ewald war ja sowieso eine sehr, sehr wichtige Person für dich. Es lief ja vor Ewald so semi-gut, um es mal nett zu formulieren. Mhm. Und ich erinnere mich noch an Ewalds Auftakt-Pressekonferenz, wo er so wie Kai aus der Kiste kam und sagte, ja, der Nährich, der ist bei mir quasi gesetzt. Also auf den setze ich. Was hat dieser Trainerwechsel damals mit dir gemacht?
Ja, es stimmt. Es war die Zeit davor, war nicht prickelnd. Und ich war auch, ganz ehrlich gesagt, kurz davor, den Verein auch damals schon zu verlassen. Und wie gesagt, wie es Ewald gesagt hat, er kam und sagte, nö, ich baue auf dich, ich zähle auf dich, ich brauche dich. Warum ist es nicht gelaufen? Hat direkt das Gespräch gesucht, auch mit Abda Ramdane damals. Die haben gesagt, wir bauen auf dich, du hast Erfahrung, du bist auch so ein Typ, der auch dazwischen haut. Ja, und das war wieder so ein Gefühl von gebraucht zu werden und wirklich auch... Ja, viele, viele Zweifel sind dann auch von einem abgefallen und ich wollte es dann dementsprechend das Vertrauen irgendwie zurückzahlen und habe mich reingebissen und habe aber auch immer gesagt damals, dass ich so lange, wie ich hier bin, unter Vertrag stehe, Spieler bin von St. Pauli und dafür alles geben werde. Und er hat mir wirklich wieder auf dem Feld die Chance gegeben, das zu zeigen. Und von dem her war er ein absolut wichtiger Trainer, absolut wichtige Bezugsperson. Und ja, bin ihm sowas von dankbar, dass ich die ganzen schönen Jahre, die danach noch kamen, als Führungsspieler, als Kapitän, dann noch miterleben durfte. Und das muss man ehrlich sagen, das habe ich eigentlich nur ihm und Abter zu verdanken. Und in dem Zuge ist es schon so, dass er natürlich extrem wichtig auch für mich war und für die weitere Karriere dann auch bei St. Pauli.
Wie bist du denn mit diesen Selbstzweifeln umgegangen? Also du wirktest auf uns immer sehr tough, sehr ja, robust, halt vom Land, den haut nichts um. Was macht das mit einem Spieler? Das ist ja so ein bisschen Tabuthema leider im Fußball, diese mentale Komponente. Wie bist du damit umgegangen?
Naja, ich habe mir immer gesagt, du musst schon nach außen hin, musst du schon Stärke beweisen, weil A, du darfst es nicht so zeigen, den Zuschauern, schon gar nicht der gegnerischen Mannschaft, dass du schwach bist, dass du geschwächt bist. Deswegen musst du nach außen hin schon auch immer den Starken und den Fels zeigen, den nichts umwerfen kann. Aber auch der eigenen Mannschaft musst du das zeigen, dass auch jüngere Spieler sich auch an dir aufrichten können, auch wenn es bei dir mal nicht so läuft. Weil am Ende des Tages danach hatte ich auch beschissene Spiele als Kapitän, als Führungsspieler, musste aber trotzdem mein Mann stehen und muss verbal bei der Sache sein und wirklich ja mit erhobenen Hauptes das Spiel beenden, auch wenn es beschissen lief. Und weil andere Spieler schauen zu dir auf, jüngere Spieler, und das ist wichtig. Aber trotzdem ist es so, dass es dich im Privaten und im Inneren schon sehr beschäftigt, weil wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich in der Stadt wohlfühlst, im Verein wohlfühlst und du eigentlich den Schritt nicht gehen möchtest, den Verein zu verlassen und die Stadt zu verlassen, und sich dann die Partnerin, die Familie auch extrem wohlfühlt, zusätzlich, das kommt ja auch mit dazu, ja, dann ist das für den privaten Bereich schon extrem hart. Und man macht sich Gedanken, wie kommt man raus aus der Situation, was ist das Beste? Und da gibt es schon die ein oder andere schlaflose Nacht und viele Gespräche mit der Familie, um letztendlich die Sorgen von der Seele reden zu können, damit man das dann letztendlich fürs Training und fürs Spiel einfach ein Stück weit abgehakt hat. Aber es ist einfach so im Sport, dass man keine Schwäche in dem Sinne zeigen kann, was solche Themen angeht, sondern man muss das abstreifen, wenn es ans Spielen geht, wenn es an den Beruf geht, und ja, muss versuchen, damit klarzukommen.
Kann man dieses Tabuthema brechen im Fußball, oder glaubst du, dass das so festgesetzt ist, dass man immer der starke Superspieler sein muss und sich einfach, wie du sagst, keine Schwächen erlauben kann? Oder gibt es da Möglichkeiten, da ein bisschen mehr einzuwirken? Andere Sportarten machen es, finde ich, besser, die mehr auf auch Mentaltraining achten und da Angebote machen einfach.
Ja, definitiv. Also es gibt schon auch im Fußball viele, viele Vereine. Ich hatte es damals auch in Fürth, zum Beispiel Martin Meichelbeck, der auf der Sportpsychologie-Ebene auch gearbeitet hat, mit einem Spieler selber, der auch mit dir über Ängste gesprochen hat, Nervosität vorm Spiel, Versagensängste. Das sind ja alles so Themen, ja, die ja wirklich da sind. Also es ist ja so, man weiß ja auch, wenn man ein Scheißspiel macht, man ist dann derjenige, der der Versager ist und der draufgehauen wird. Im Umkehrschluss ist man einen Spieltag später der absolute Hero und der absolute Held. Ja. Das ist einfach so. Das Wissen hat man in der Branche, in dem Fußball. Nur ist es halt leider Gottes auch so, wenn man das öffentlich ausspricht, dass man ja wirklich Ängste hat und des Öfteren auch Selbstzweifel hat, wird es ja oftmals sehr, sehr schnell so wieder gespiegelt, ist er denn überhaupt gemacht für den Leistungssport, für den Druck, der herrscht, oder wäre es nicht besser, dass er diesen Bereich verlässt? Es ist ganz, ganz schwierig. Ich war immer einer, der auch immer gesagt hat, natürlich, Druck ist da, mit dem muss ich klarkommen, mit dem bin ich auch klargekommen, privat und habe viel gesprochen mit der Freundin, mit der Familie, um darüber hinwegzukommen. Aber Fakt ist auch, mir war immer bewusst, dass ich auf einer Seite der starke Sportler und der starke Profi sein muss, der sich das nicht von der Nase ablesen lässt.
Und dann kam Ewald, hat dir Vertrauen geschenkt und dann hast du ja wirklich, warst ja ein Fels in der Mannschaft von St. Pauli. Mit welchen Gefühlen blickst du auf diese Zeit bei St. Pauli zurück? Gerade als Ewald übernommen hat, ihr diese Wahnsinnsrückrunde ja einmal gespielt habt. Was ist da hängen geblieben?
Ja, es war im Endeffekt, wenn man es ehrlich sagt, ein ständiges Auf und Ab, die komplette Zeit. Die erste Zeit, wie ich hochgekommen bin, Fronzek, für mich persönlich sportlich nicht so berauschend. Dafür hatten wir mit der Mannschaft wirklich Erfolg. Dann wurde er entlassen, kurz vor der Winterpause, obwohl wir sehr, sehr gut dastanden. Die Zeit danach war sportlich für mich auch nicht berauschend. Dann ging es mal hoch, dann ging es aber wieder bergab mit der mannschaftlichen Leistung bis zu dem Thema, als dann Ewald kam. Es tat mir dann auch für Rashid leid, weil ich ihn schon Jahre kannte aus Fürth, er mich auch hochgeholt hat, dass er dann auch seinen Posten räumen musste, weil da auch schon auch eine große Verbindung bestand und auch wirklich eine persönliche Verbindung auch, weil wir gut miteinander ausgekommen sind. Das sind schon so Gefühle, die einem dann extrem leid taten. Und leider Gottes war es dann aber für mich persönlich so, dass es danach für mich sportlich dann bergauf ging. Und alles das, was danach kam mit der Rückrunde, dass wir die Klasse gehalten haben, dann eine gute Saison wieder gespielt haben, dann wieder eine absolute Halbserie, die zum Vergessen war und wir Letzter waren. Dann wieder eine Veränderung kam, Abder so ein Stück weit in die zweite Reihe geschoben wurde, mit Olaf Janssen, neuer Trainer, dazu kam. Ja. Wir dann eine riesen Bombenrückrunde gespielt haben. Also das waren so Gefühle, die unterschiedlicher nicht sein konnten, aber im Endeffekt, was blieb und was mir heute einfach Gänsehaut nach wie vor bereitet und wo man immer dran zurückdenkt, ist, dass man eigentlich, egal wie unterschiedlich die Saisons gelaufen sind, die Halbserien gelaufen sind, dass man immer das Gefühl hat, dass man wirklich mega unterstützt wird, dass man in schlechten Zeiten unterstützt wird, dass man nicht verbal fertig gemacht wird von den Anhängern, vom Verein, sondern dass immer ein Vertrauen da war, dann immer ein guter Austausch da war, ob wir uns in schlechten Zeiten mit den Ultras zusammengesetzt haben und da mal Tacheles geredet haben und gesagt haben, unterstützt uns, dann kommen wir wieder, dann sind wir als Team zusammen. Das sind so Gefühle, die so unbeschreiblich machen, die den Club unbeschreiblich machen und von denen ich dann sage, dass es nach wie vor eine Herzensangelegenheit bleibt für immer, weil das einfach unvergesslich ist und aus meiner Sicht auch einmalig ist im Fußball, dass man so einen Zusammenhalt hat von Verein, Mannschaft zur Fansehne. Und das ist einfach Wahnsinn. Und jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. So, wenn man dran zurückdenkt. Und dann persönlich natürlich all die Jahre mit meinem Abschied dann nachher im Winter mit dem letzten Spiel gegen Magdeburg, dann auch die Verabschiedung beim letzten Heimspiel. Das sind Dinge, da gibt es nichts Größeres für einen persönlich, für mich persönlich. Das ist unbeschreiblich und das wirkt ein Leben lang und das wird man niemals mehr vergessen.
Man munkelt, dass Ewalds Videositzungen legendär gewesen sein sollen. Kannst du das bestätigen?
Die waren nicht legendär, die waren mehr als legendär. Also ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so viel lachen werde bei einer Videositzung oder auch bei Besprechungen wie bei ihm, weil er hat es wie kein anderer verstanden, Dinge anzusprechen, auf Fußballerdeutsch, sage ich mal, zu übersetzen. Das war einfach Weltklasse. Wenn ich nur eine Anekdote aus dem Trainingslager, die werde ich nie vergessen. Da hatten wir eine Sitzung auch zum Thema Ernährung. Wie hole ich mehr aus dem Körper raus mit Janosch Emmons? Ernährung, Stabi-Training, Krafttraining, Muskelaufbau und so weiter, um einfach ja, mehr Power zu bekommen und geschützter vor Verletzungen zu sein. Und Ewald hat es einfach immer geschafft, einzusteigen, und er hat damals wortwörtlich gesagt, wo es um das Thema Fettmessungen ging und wie ernähre ich mich gut, hat er gesagt, okay, und jetzt für euch Fußballer, nochmal auf Fußballerdeutsch, wenn ihr auf einen Gegner zulauft, ihn stellen wollt im Zweikampf, er einen Trick macht, ihr aber zu fett seid, weil ihr euch schlecht ernährt und der Gegner nach rechts geht und ihr wollt nachgehen, aber euer Fett, weil ihr zu fett seid, geradeaus weiterläuft, dann kommt ihr nicht hinterher, weil dann müsst ihr das Fett erstmal wieder zurückholen und dann könnt ihr in die Richtung dem Gegner hinterherlaufen. Und so hat er das einfach Weltklasse umschrieben. Das bleibt in Erinnerung, und deswegen war einfach, das war seine Kunst, die Lockerheit in der Mannschaft zu behalten, auch in schlechten Situationen. Das war phänomenal, und deswegen hat er wie die Faust aufs Auge zu uns gepasst, zum Verein gepasst, und war dann schlussendlich aufgrund seiner Art und Weise auch bei den Fans mehr als beliebt und genauso auch bei uns Spielern. Dass das nicht alle Spieler immer so sehen, das ist auch eine Entscheidung, ja, die negativ waren für manche, ja, aber trotzdem hat mir im Team immer eine super Stimmung, weil das einfach perfekt hingekriegt hat.
Aber da müssen doch auch Spieler gesessen haben, denen die Kinnlade runtergefallen ist, die sich gefragt haben, was erzählt der da? Also, weil die auch immer sehr ausschweifend waren, die Videositzungen, oder?
Ja, also oftmals war es auch so, manchmal bist du einfach nicht mehr mitgekommen, weil er dann oftmals auch von Thema zu Thema gehüpft ist und wieder zurück.
Das glaube ich.
Da saßen wir das ein oder andere Mal schon in der Kabine und haben gesagt, was wollte er uns jetzt damit sagen, so in der Kernaussage. Aber das spielt dann auch keine Rolle, weil wir einfach drüber lachen konnten und dann die nötige Lockerheit auch hatten. Und im Detail hat das dann auf dem Training dann schon auch nochmal Bezug drauf genommen, hat gesagt, das ist jetzt genau die Szene, die ich dann meinte in der Videoanalyse. Also von dem her hat das dann auch im Detail in der Erklärung auf dem Platz nochmal perfekt hinbekommen, dass es dann auch wirklich der Letzte auch verstanden hat, was er damit meinte.
Ja, und er wusste ja auch alles über die Gegner. Selbst die Schuhgröße der Ehefrau des Linksverteidigers wusste er ja gefühlt. Also detailversessen war der ja schon immer.
Ja, gefühlt hat er auch 3 Millionen Bücher gehabt, wo er sich ja alles aufgeschrieben hat, wo er gefühlt auch alle Bücher mal mitgenommen hat, sodass dann im Flieger auch ab und an mal die, sage ich mal, für das Handgepäck das Regal runtergebrochen ist, weil sein Handgepäck einfach gefühlt 35 Kilo gewogen hat, vor Büchern und vor sonstigen. Aber klar, es war sein Vorteil. Er wusste alles. Wenn du dich als Spieler beschwert hast, warum spiele ich nicht so oft, warum das nicht und bla bla bla, dann hat er dir sagen können, Junge, Bernd, guck an, die ganze Woche 5-gegen-5 Turnier, du Pflaume, du hast kein Tor geschossen, deine Mannschaft nur verloren, du warst jedes Mal Letzter. Du hast keine Argumente, um zu spielen, und außerdem hast du noch relativ viel gespielt, weil hier, da bist du da eingewechselt, und er hat einfach jedes Spiel gehabt und jedes Detail gehabt, und so konnte er eigentlich jede Beschwerde und jede Frage beantworten, und dann warst du irgendwann als Spieler so, wo du gesagt hast, super, gut, danke, du hast recht. Hier hast du mal einen neuen Stift, dann kannst du weiterschreiben.
Wer war eigentlich so dein verrücktester Mitspieler, den du so über die Jahre erlebt hast? Also ich habe da so ein paar Namen im Kopf, vielleicht hast du ja auch noch welche.
Boah, also ganz ehrlich gesagt, ich hatte viele bekloppte Mitspieler. Ne? Da ging es von Cheng Shahin los, da ging es weiter auf eine Art und Weise. Die Kombo Aziz Bouadous, Cheng Shahin und so weiter in der Kabine, absolut bekloppt gewesen. Ja, aber auch Bene Bliquet, der war natürlich Wahnsinn. Aber im Endeffekt hat jeder Mitspieler eine bekloppte Seite an sich gehabt. Auch ein Gunter, der ja wirklich auch immer voranging, aber der auch wirklich einen Fall durch den Kopf hat.
Fafa Picot war für mich noch ein Highlight.
Fafa Picot, ja, definitiv. Marc Schatkowski ist genauso. Schatti, der war auch positiv verrückt. Also waren schon wirklich viele Kandidaten. Enes Alushi, er war auch immer absolut einen Fall durch den Kopf gehabt und war der beste Typ, aber wenn ihm was nicht gepasst hat, dann war er auch immer richtig eklig und das hat mir auch gefallen, aber es sind viele, viele verrückte Typen dabei gewesen und im Gesamten ist es dann letztendlich auch schön über die ganzen Jahre hinweg, was man für Charaktere und für Typen kennenlernt und wie sich die verschiedensten Charaktere dann doch auch zusammenraufen und für das eine Ziel dann auch kämpfen können.
Ich habe mal und geguckt.
Der eine mit dem anderen auch, auch ergänzt.
Ja, ich habe mal geguckt aus deinem letzten Spiel, aus diesem Magdeburg-Spiel, wer da noch im Kader ist und wer heute noch im Kader ist. Kriegst du die noch zusammen?
Heute im Kader ist Ziere ist noch dabei. Gut, Finole Becker, der damals halt die anfänglichen Zeiten hatte und bei uns mit dabei war, aber wenig Einsätze hatte.
Jetzt bin ich gespannt. Es sind nicht viele, kann ich dir sagen. Nee.
Jetzt lass mich kurz überlegen. Luca Zander.
Richtig.
Buchti.
Richtig.
Knolli ist noch dabei.
Genau. Und einen hast du noch.
Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Welcher Verrückte ist noch da?
Spielt Innenverteidiger.
Oh, Innenverteidiger.
Ein Kapitänsnachfolger von
Mark Jackson, ja.
Richtig. Gut,
leider Gottes mit seinem Fuß mehr als beschäftigt,
ja. Ja, krass, wie sich der Kader verändert hat, ne? Also es ist jetzt ja auch noch nicht so lange her, ne? Also es ist ja quasi einmal umgegraben worden beim FC St. Pauli.
Ja, leider Gottes. Klar, jetzt kann man sagen, so wie sie das letzte halbe Jahr performt haben und jetzt performen im Moment, kann man sagen, dass sie es gut gemacht haben, aber ja, auch die ganzen Veränderungen dann mit Kauczynski damals hat nicht unbedingt Früchte getragen und man musste sehr, sehr oft ausbessern und auch, ja, sage ich mal, auf der Position des Sportdirektors schon auch viele, viele Wechsel gehabt und das hat schon immer ein Stück weit dazu geführt, dass ja ein kurzzeitiges Durcheinander immer war und man nicht so den Flow und ja, die Leistung bringen konnte, wie man es eigentlich vermuten sollte vom FC St. Pauli. Mit dem ganzen Drumherum, mit der Fanbase. Gut, die ist auch eine Zeit lang weggefallen, aber aufgrund Corona, aber trotzdem, ja, ist es schon so, dass wenn man es vergleicht zu vorher, zu früher, die Generation, die absolute Legendengeneration. Es ist schon eine Wechselei, die schon sehr, sehr groß war.
Das ging ja mit dir los quasi, dass so gestandene Spieler dann nach und nach ja auch dann den Verein verlassen haben. Also auch die Führungsstruktur innerhalb der Mannschaft hat sich ja total verändert. Also Robin weg, Bubala weg, da kann man ja noch ein paar andere Namen aufzählen.
Ja, definitiv. Gut, das ist immer eine Diskussion, die man immer führt. Frisches Blut, dass nicht alles alt eingesessen ist und so eingefahren ist. Okay, dass man neuen Schwung reinbringt. Die Frage ist immer nur, wie und in welchem Ausmaß. Und ja, es ist halt immer so, gut, vielleicht lerne ich das auch nach der Karriere, wenn es dann Richtung Management geht. Dass ich dann einfach die andere Seite sehe, was mich auch wirklich interessiert. Die Denkweise als Spieler hat man halt immer die Denkweise gehabt und das Gefühl gehabt, es war falsch, ob es jetzt ein Torrand, ein Schauner damals war, ob es dann ein Gonter war, ob es ich dann nachher war, ein Himmelmann, die ja trotzdem in der Kabine in der Mannschaft angesehen waren, die auch immer viel geregelt haben. Ob das dann so notwendig war, auf sportlicher Ebene, auf sportlicher Basis wirklich den Cut zu ziehen oder ob man einfach ja vielleicht mehr in den Austausch gegangen wäre, um mit den Spielern zu sprechen, dass man sagt dahingehend, okay, pass auf, du bist vielleicht sportlich dann nicht mehr die absolut treibende Kraft und nicht mehr an Nummer eins gesetzt, aber brutal wichtig für die Kabine, für den Innenbereich, auch für das Drumherum und wir machen trotzdem weiter. Glaube ich, dass es vielleicht besser gewesen wäre, weil Ob es jetzt ich war, das kann ich definitiv sagen, aber auch ein Gonter, auch ein Himmelmann, die hätten gerne auch zu geringeren Bezügen sicherlich verlängert und wären auch da geblieben, weil sie absolute Fans waren und ja, wir auch alle verliebt waren in die Stadt, in den Club. Und deswegen, ja, ist alles so eine Sache, hätte, wenn und aber, wäre es besser gewesen oder nicht. Es ist jetzt so, wie es ist. Trotzdem, für mich persönlich war es schmerzlich. Ich wäre gerne da geblieben, aber ja, so ist es nun mal.
Du hast dich gerne auch um junge Spieler gekümmert. Ich glaube, Richie Neudecker war so ein bisschen so dein Projekt beim FC St. Pauli. Ihr seid auch gut befreundet daraufhin gewesen. Ja. Besteht die Freundschaft noch? Macht ihr noch was? Ihr spielt jetzt ja wieder in einer Liga. Eieiei, wenn der gegen euch trifft.
Ja, definitiv. Also die ganze, der Austausch bleibt auch. Ob es mit Buchti ist, ob es mit Ziri ist, die ganzen Weggefährten, da bleibt man nach wie vor in Kontakt. Richie natürlich auch, weil er mir damals extrem leid getan hat, wie er hochkam und alleine in der Sommerpause da saß und keinen Bezugspunkt hatte. Und so ist die Freundschaft entstanden und die hält nach wie vor noch. Wir waren des Öfteren dann bei unseren Freunden, Josh Seifert, im Hüttendorf auch im Winter zum Urlaub machen. Jetzt am Wochenende wieder treffen wir uns wieder im Hüttendorf, im Separé. Die Freundschaft ist geblieben und ist auch eng geworden. Und das wird auch nicht mehr abreißen. So, jetzt sind wir wieder Konkurrenten in der gleichen Liga, aber das eine ist das Berufliche, das andere ist das Private und das können wir trennen und da wird an dem Privaten nichts dran geändert und kann auch nichts dran rütteln.
Du bist ja in der VfB-Jugend quasi ausgebildet worden. Wer war denn so derjenige, der dich unter seine Fittiche genommen hat? Gab es da auch jemanden, der so ein bisschen bei den Profis mal so ein Auge auf dich hatte?
Ja, nicht erst bei den Profis. Es ist der ganze Weg in der Jugend, vom Jugendleiter Frieder Schroff damals, vom Jugendkoordinator Thomas Albeck über die Trainer Hans-Martin Kleitsch, Thomas Tuchel, der dann damals mein Co-Trainer war in der A-Jugend, Frank Leicht, wie die ganzen Jugendtrainer hießen, war es einfach so, die haben mich und uns damals perfekt auf den Profibereich vorbereitet. Und darüber hinaus Rainer Adrian dann zuständig als Trainer bei der U23, der uns dann den nächsten Step gezeigt hat und beigebracht hat, was Männerfußball angeht. Ja, und dann die ständigen Spiele und Trainingseinheiten gegen die Profis, mit den Profis, ist so, dass sich das reifen lässt. Und am Ende des Tages, ja, ist es dann halt in Stuttgart schwer geworden, weil wir Meister geworden sind und dann in der Champions League spielten. Das ist dann schon so, dass man dann in der Phase als jüngerer Spieler dann ja, es einen Ticken schwieriger hat und demzufolge ja, bin ich den Weg über Fürth gegangen, was für mich auch definitiv heute noch gut war. Und von dem her ist das eine Reise gewesen, wo viele Personen wirklich Einfluss auf mich hatten, dann auf meinen Werdegang und auf meinen ja, auch persönlichen Charakter, wie man sich verhält und wie man sich gibt gegenüber anderen Leuten und ja, auch was das Thema Anstand und so weiter angeht und nicht als Profi hochnäsig rüberkommt. Und ja, das haben mich die Jugendleiter und die Zeit in Stuttgart schon sehr, sehr gelehrt.
Wenn du Thomas Tuchel mit dem Champions-League-Pokal siehst, was macht das mit dir?
Ja, freut mich absolut für ihn, weil er genauso ein akribischer Arbeiter war schon damals und absolut fußballverrückt war, der immer gesagt hat, das ist mein absoluter Traum gewesen, ist mein Traum, das Fußballgeschäft. Er selber musste aufhören aufgrund vielen Verletzungen, sehr früh aufhören. Und er war damals schon absolut besessen, ein absoluter Freak und hat alles aufgesogen und hat viel gelernt und ist dann so seinen Weg gegangen über Augsburg, über Mainz, Jugendkoordinator, Jugendtrainer und dann in den Profibereich übergegangen. Freut einen insbesondere und ja, dass solche Typen, Charaktere das letztendlich auch schaffen und sich auch verdient haben, dann da zu stehen, wo er jetzt auch steht.
Habt ihr noch Kontakt oder schläft sowas dann ein über die Jahre?
Ja, das schläft ein Stück weit ein, da haben wir jetzt keinen Kontakt, aber ich würde mal behaupten, dass er sich zu 100% dran erinnert. Er auch damals, da gibt es auch eine Anekdote, Frieder Schroff, unser Jugendleiter, relativ streng war, auch was Ruhezeiten anging im Jugendinternat. Und er als unser Co-Trainer hat dann angefragt, ob er mit uns ein paar Spiele aus dem Jugendinternat ein Länderspiel in der Stadt anschauen kann. Dem hat der Jugendleiter auch gesagt, könnt ihr gerne machen, aber 12 Uhr ist Schicht im Schacht und die Jungs müssen wieder hier sein. Naja, aufgrund Verkehrsaufkommen in Stuttgart und so weiter haben wir es dann doch nicht geschafft, sondern waren 11:55 da. Und wir waren alle schon volljährig. Und er hat damals so einen dermaßen Einlauf bekommen von dem Jugendleiter, dass er ja sich an Absprachen nicht gehalten hat und dass das überhaupt nicht ging. Und ja, da haben wir dann letztendlich drüber gelacht und haben wir Spieler auch gesagt, das war nicht seine Schuld. Und das ist auch so eine Anekdote zu ihm. Und er war damals auch schon total menschlich, total zugänglich. Und ich, ohne es jetzt zu wissen, glaube ich, dass er zwar verrückt ist und akribisch ist und auch mal aus der Haut fährt als Trainer, aber er trotzdem auf Charakterbasis, auf Kumpeltyp absolute Stärken hat. Und deswegen hat er es auch dahin geschafft, wo er jetzt steht.
Was sagt dir das Datum 26. August 2006?
Das war wahrscheinlich... Scheiße, 2006, mein erstes Profispiel.
Erstes Bundesligaspiel.
So ist es.
1:3 gegen Borussia Mönchengladbach. Weißt du noch, für wen du eingewechselt wurdest?
Nee,
weiß ich nicht. Ludovic Manier war es.
Stimmt, so ist es. Nee, das war doch hier Dortmund, oder nicht?
Ja, Gladbach oder Dortmund?
Dortmund.
Meine, es war Gladbach.
Ja?
Also eine Borussia war es auf jeden Fall.
Ich glaube eher, dass es Dortmund war. Zu Hause die Niederlage 1:3.
Ja, okay, dann war es die andere Borussia.
Ja, genau.
Karriere-Highlight, so das erste Mal richtig nervös an der Linie gestanden, Bundesliga, große Bühne.
Ja, definitiv. Absolut nervös geworden, schon als man in den Kader berufen wurde. Dann noch die Einwechslung gegen so eine Mannschaft ist schon absolut was Schönes und ein absolutes Highlight in der ganzen Vita, definitiv.
Ja. Traurig, dass nicht mehr Bundesliga, also nicht viel mehr Bundesligaspiele dazu kamen, oder bist du inzwischen fein damit?
Naja, mehr geht immer, definitiv. Aber ich bin weit davon entfernt, mich zu beschweren und zu sagen, dass weitaus mehr möglich gewesen ist, weil ich sage, das, was ich erleben durfte, war trotzdem wunderschön. Das waren Erlebnisse, die ich niemals vergessen werde, die ich auch irgendwann meinen Kindern und Urenkeln mal erzählen kann. Von dem her gibt es viele, viele, viele Spieler, die den Traum hatten, auch in der Jugendmannschaften jedes Jahr, die das nicht erleben können, das ich erleben durfte. Und deswegen wäre es einfach nicht gerecht zu sagen, dass man mit der Karriere, die ich jetzt hatte, dass ich damit nicht zufrieden bin, weil viele andere würden das sehr, sehr gerne annehmen und hätten das gerne miterlebt. Und deswegen bin ich absolut stolz drauf, was ich geschafft habe, was ich erleben durfte. Und da gibt es keinen Zweifel dran, dass ich oder kein Ärger darüber, dass ich doch nicht mehr Bundesligaspiele hatte oder sonstiges.
Hattest ja auch interessante Trainer, ne? Armin Fee, Bruno Labbadia. Was waren das so für Charaktere? Wie haben die dich mitgeprägt?
Ja, es sind alles verschiedene Charaktere, die jeder Trainer auf andere Aspekte mehr oder weniger Wert legt. Bruno Labbadia war in den Abläufen und was die Fitness angeht, ein absoluter Coach, wo man sagte, boah, kann man nur aufschauen. Dass er absolut erfolgsbesessen war und teilweise auch sauer war nach Niederlagen, wo man wirklich auch den absoluten Wettkämpfer in ihm gesehen hat. Andere Trainer, die hatten dann wirklich so wie Ewald Lienen oder auch Michael Fronzek, die hatten absolut die Stärken, was ja das Betriebsklima anging oder einfach ja die Allgemeinstimmung in der Mannschaft anging, dass sie durch ihre Ansagen, durch ihre Analysen ja immer für ein Schmunzeln und ein Lächeln gesorgt haben und so es einfach immer spaßig war. Aber auch Trainer Olaf Janssen, der dann immer wieder neue Trainingsformen, Aspekte reingebracht hat und einem erklärt hat. Also es sind viele, viele unterschiedliche Trainer dabei gewesen, wovon jeder wirklich ja in manchen Bereichen absolute Stärken hatte und in manchen Bereichen halt nicht so, ja, vielleicht nicht das Augenmerk so drauf gelegt haben. Aber im Großen und Ganzen kannst du als Spieler von jedem Trainer was mitnehmen und von jedem Trainer was lernen. Und das macht es letztendlich dann auch aus, warum du als Spieler wächst, erfahren wirst und dich in alten Tagen auch nichts mehr aus der Ruhe bringen kann.
Warst du eigentlich ein pflegeleichter Spieler für Trainer oder haben die graue Haare wegen dir bekommen?
Das kann ich nicht beantworten, das müssen die Trainer beantworten. Aber es war schon so, dass es schon umgänglich war, ich aber trotzdem, so wie ich als Typ war, auch Dinge angesprochen habe und auch mal unangenehme Dinge angesprochen habe. Und ja, ich schon auch trotzig und bockig war, wenn ich verloren habe oder mal nicht spielen wollte, weil das einfach auch mein Ansporn war. Und ja, da muss ich auch sagen, war es vielleicht meine Reaktion auch nicht immer richtig gegenüber dem Trainer oder der Mannschaft oder auch mal, was die Trainingsleistung angeht, definitiv nicht. Aber ich denke, das gehört auch dazu, ja, sich auch einzugestehen, dass man nicht immer richtig gehandelt hat. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich schon sehr umgänglich war und dass die Trainer eigentlich immer mit mir sprechen konnten, wenn sie es denn wollten.
Du hattest auch Fürth angesprochen. Lacht das Herz, wenn du die jetzt in der Bundesliga spielen siehst, im alten Rohnhof?
Ja, definitiv, weil sie sich einfach auch erarbeitet haben und immer stetig den Weg weitergegangen sind, so wie er für Fürth einfach üblich ist. Rashid jetzt wieder seit einigen Jahren wieder dort am Zepter ist und er natürlich wie kein zweiter Fürth kennt und die Arbeitsweise kennt. Von dem her freut mich, dass sie jetzt wieder so Erfolg hatten. Ich hoffe nur, dass sie es ein Stück weit besser machen als wir damals und sich in der Liga halten können. Deswegen auch da, wenn man die Jungs jetzt rumlaufen sieht, in der ersten Liga kommen, auch zu dem damaligen Erfolg viele Erinnerungen hoch. Und ja, freut mich für die Jungs, dass sie jetzt die Erlebnisse auch mitmachen dürfen und in Fürth die Euphorie dann erleben dürfen.
Das war ja mit deiner längste Zeit bei einem Verein, ne? Also im Profibereich Fürth.
Ja, genau. Da war ich 6 Jahre und in bei St. Pauli 5,5 Jahre. Also wäre ich bei St. Pauli das letzte halbe Jahr auch noch geblieben, dann wäre es gleich auf gewesen. Ja. So hatte ich in Fürth ein halbes Jahr länger.
Ja, und zum Thema Greuther Fürth hat auch Nico Paczynski übrigens eine Frage, unser rasender Reporter, und da hören wir doch mal rein.
Buongiorno, meine lieben Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Hier ist wieder euer Patsche und heute ist einer zu Gast, den ich sehr schätze und ja, ein ehemaliger Spieler von auch meinem Verein. Leider hat er eines mit St. Pauli schon mal gemeinsam. Haben beide das erste Mal verloren am Wochenende und ja, gut, von daher passt es. Also ich sag mal ganz herzlich Servus zum Bernd Nerich. Und er spielte auch in Fürth ganz lange, gefühlt 137 Elfmeter geschossen, davon 136 in die Mitte. Und ich glaube, er hat maximal einen verschossen, das weiß ich. Aber ansonsten ganz zuverlässiger, sympathischer Typ und ist genauso wie ich von Fürth nach St. Pauli gegangen. War da auch, glaube ich, über viele, viele Spielzeiten eine ganz, ganz wichtige Stütze und ich durfte ihn auch mal im VIP-Raum kennenlernen, wo da war mein Schnabel schon nass und er war noch halbwegs nüchtern. Naja, jedenfalls am allersympathischsten macht ihn in meinen Augen, dass er immer Coppa Mondiali tragen hat. Ich glaube, Ich weiß gar nicht, ob er reingedrehte Stollen hat. Die Frage kann er uns mal beantworten, ob er in seinen Copper-Mondial-Schuhen, das sind Nockenschuhe, kleine Stollen reingedreht hatte. Aber es ist einer der ganz alten Schule und ich kann es gut nachvollziehen, weil ich hatte die auch immer an. Das sind die besten Schuhe und es ranken sich ja auch die Gerüchte, dass er die auch im Privatleben auch anhatte. Aber die Frage kann er euch mal beantworten. Ich glaube, er ist in den Diskotheken und auf dem Kiez immer mit dem Copper-Mondial immer noch rumgelaufen. Ansonsten, Bernd, ich wünsche dir alle Gute. Vielleicht schaffst du es ja, mit Victoria Berlin aufzusteigen, aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ansonsten, man sieht sich. Forza St. Pauli. Tschö, ihr Lieben. Tschö, tschö. Buongiorno.
Ja, puh. Elfmeter nur in die Mitte geschossen. Mythos oder Wahrheit?
Nicht immer, aber er hat schon wirklich recht, dass ich viele, viele in die Mitte geschossen habe, weil ich einfach gesagt habe, bei engen Spielständen wird jeder Torhüter meistens in die Ecke fliegen, weil wenn der Torhüter in der Mitte stehen bleibt und ich ihn ganz leicht mit 2 km/h in die Ecke schiebe, dann wird jeder sagen, Torhüter, was bist du für eine Flachpfeife? Deswegen sind die meisten Torhüter dann wirklich in die Ecke gesprungen und ich konnte die meisten verwandeln. Einmal ging es schief, da hatte ich den gleichen Gedanken, deswegen zu Patsche, es ist nicht richtig, ich habe 2 verschossen und der 2. war genau der Elfmeter, den ich in der 1. Liga in Stuttgart verschossen habe. Da ist Sven Ulreich damals stehen geblieben bei der 1-0-Führung für uns und hat meinen Elfmeter dann gehalten, der Sack. Das war der Einzige, der dann in die Mitte geschossen, nicht gesessen ist. Und ja, danach habe ich auch keinen mehr geschossen. Da habe ich dann bleiben lassen.
Deine Copper-Mondial-Schuhe?
Ja, Wahnsinn, ich musste lachen, weil es stimmt, das waren wirklich Schuhe, die konntest du auch zu Hause und außerhalb tragen, weil sie schlicht waren, nicht irgendwelche verrückten Farben hatten und brutal bequem waren. Also ich habe mich immer gefühlt, wie wenn du Hausschuhe anhattest. Der einzige Nachteil, wenn es mal richtig geregnet hat und nass waren, da hast du gedacht, du hast 25 Kilo Säcke am Fuß, weil sie sich so voll gesaugt haben und ja, dann breit geworden sind. Aber im Endeffekt waren sie so bequem und deswegen auch Copper Mundial und dann ummontiert in Eisenstollen, weil sie einfach flexibler waren als die World Cup Schuhe. Die hatten ja dann so eine harte Sohle und mit dem bin ich gar nicht zurechtgekommen und deswegen habe ich mir die Copa Mundial immer umbauen lassen und habe mit denen dann gespielt. Also hat er komplett recht, waren die besten Schuhe und ich war nie ein Typ, der irgendwelche lila, roten, grünen Schuhe anhatte, aber das wird heutzutage auch immer schwieriger, weil es einfach keine schwarzen Schuhe mehr gibt.
Ja, und in den Diskotheken sind jetzt überall so kleine Abdrücke von Schraubstollen noch irgendwie im Boden?
Nee, eher auf den Füßen von den anderen Gästen, weil es meistens so voll war und ich hatte dann keine Rücksicht und wollte einfach wieder durchlaufen und von dem her auch perfekt. Dann sind sie aus dem Weg gegangen, nachdem sie die Stollen abbekommen haben.
Ja, aber schwarze Schuhe ist ja wirklich so ein Thema. War es nicht Sebastian Schachten, der sich immer Vorräte bei den Herstellern bestellt hat? Und
so ist es. So habe ich es aber auch gemacht. Ja. Bis sie mir dann mal die Antwort gegeben haben, also sorry, Copa Mundial können wir nicht mehr rausschicken. Die werden nur noch an Schiedsrichter- und Trainerteam rausgeschickt,
weil um Gottes Willen
es marketingtechnisch einfach nicht mehr rentabel für uns ist, die Schuhe an Spieler rauszuschicken, weil die kauft kein Schwein.
Boah. Und dann wolltest du Schiedsrichter werden, nur um diesen Schuh weiterzutragen.
So ist es ja.
Ja, oder es gibt ja auch Spieler, ich glaube, Schnecker hat seine Schuhe angemalt, irgendwie, es ist, damit er schon unbedingt schwarze Schuhe hat.
Ja, teilweise angemalt, teilweise dann von anderen Marken Schuhe gekauft, aber dann, wenn man einen Ausrüstervertrag hatte oder sonstiges, dann die Zeichen der anderen Marken quasi runtergetrennt hat und versucht hat, das Nike-Zeichen oder die Adidas-Streifen irgendwie wegzubekommen. Also
da seid ihr Fußballer schon ziemlich eigen, oder?
Ja, aber gut, Not macht erfinderisch, ne? Ja. Man fühlt sich wohl in den Fußballschuhen.
Ja, was mir bei St. Pauli übrigens immer aufgefallen ist in all den Jahren, also schade, dass du nicht mit St. Pauli mal aufgestiegen bist. Ich glaube, die Party wäre unfassbar geworden. Ja. Dass bei St. Pauli nie das Ziel Aufstieg als Ziel ausgegeben wurde. Da war immer sehr defensive Zielformulierung. Fandest du das als Spieler eigentlich immer ganz cool, dass nicht so ein Druck da ist? Oder hättest du dir gewünscht, okay, jetzt Bekennen wir uns mal dazu, dass wir aufsteigen wollen?
Ja, schwierig. Also natürlich sage ich für mich persönlich, Ziele spreche ich ganz gern aus und habe ich auch persönlich immer ganz gern, weil daran wirst du gemessen und daran kannst du auch ein Stück weit wachsen. Und ich war immer ein Typ, der jetzt nicht immer nur irgendwie Fußball spielen wollte, dass er Fußball spielt, sondern ich wollte immer einen Anreiz und einen Ansporn haben.
Ja.
Das zeigt dann auch, warum ich dann auch nach Braunschweig gegangen bin und zum Tabellenletzten, der, wo jeder gesagt hat, ist der bekloppt, auch zu Victoria Berlin. Aber das sind immer so Anreize für mich gewesen, Dinge zu erreichen, weil, wie vorher schon erläutert, wenn du das dann erreichst, dann macht das viel, viel mehr Spaß, solche Ziele und Ergebnisse dann auch zu feiern. Als wenn man sagt, okay, wir werden Zwölfter und nachher werden wir Elfter und boah, super, wir waren besser. Also war ich nie der Typ zu. Es ist aber halt auch immer eine Frage, dass es dann quasi nach außen hin teilweise auch Medien oder Kritiker, dass die das halt auch immer ganz, ganz schnell als Anlass nehmen und wirklich draufzuhauen, wenn du sagst, okay, du willst definitiv aufsteigen und nachher hast du so eine Hinserie wie wir des Öfteren und stehst auf Platz 18. Ja. Das ist dann auch nicht unbedingt förderlich für die tagtägliche Arbeit und für die Gesamtsituation, für die Ruhe, um wirklich Dinge sich zu erarbeiten zu können, weil dann einfach viel, viel Feuer und viel, ja, Störfeuer auch von außen reinkommen. Und in dem Zuge kann ich es verstehen, warum man dann immer ein Stück weit gar keine Ziele rausgibt oder dann wirklich immer eher, ja, Ziele, die von denen man sagt, okay, die braucht man sich eigentlich auch nicht stecken.
Ja, so, wir wollen besser sein als letztes Jahr oder.
Genau, genau. Das sind dann einfach so Floskeln, die man dann halt raushaut, damit man was geäußert hat. Aber Fakt ist, intern war das für uns schon immer so, dass wir immer angreifen wollten und auch das absolute Maximum auch rausholen wollten. Aber ja, es ist einfach so, wenn man nicht Bayern München ist oder sonst was, ist es schwierig, weil selbst heutzutage, wenn Borussia Dortmund sagt oder Leipzig sagt, naja, wir werden Meister, dann lacht auch jeder und sagt, ja, klar. Und was ist mit Bayern München?
Ja.
So, das ist halt immer schwierig. Deswegen, ist das so ein Thema für sich, sage ich mal.
Ja, traust du St. Pauli den Aufstieg in dieser Saison zu, in der besten zweiten Liga aller Zeiten?
Also immer, weil ich jahrelang erfahren durfte, welche Macht auch dahinter steht, gerade jetzt, wenn die Zuschauer hoffentlich wieder in vollen Massen zurück dürfen ins Stadion, ist es ein absoluter Trumpf. Sie haben jetzt den absoluten Flow der vom letzten halben Jahr jetzt super gut in die neue Saison gestartet. Gut, mit dem letzten Spiel, rote Karte von Ziere. Kann man jetzt nicht so mit einbeziehen, aber sie sind jetzt zusammen, sie haben jetzt die Spielweise von Schule komplett eingesaugt und setzen das super gut um, super gute Fußballer, Top-Mischung in der Mannschaft. Von den Voraussetzungen her spricht alles dafür und man sieht ja auch, die ganzen vermeintlichen Schwergewichte haben Probleme ohne Ende und sehen wir mal. Ich traue es Ihnen zu. Sie können wirklich eine gute Rolle spielen, wenn Sie so weitermachen wie die letzten gefühlt 8-9 Monate. Dann ist vieles drin und davon lasse ich mich mal persönlich berieseln am Sonntag im Millerntor vor Ort, was Sie dann so auf die Wiese zaubern.
Zumal der Druck ja wirklich bei anderen Vereinen ist. Du kannst ja relativ in Ruhe dein Ding machen. St. Pauli ist eingespielt, relativ kleiner Umbruch nur. Wenn ich jetzt sehe, Werder will irgendwie noch 15 Transfers, Abgänge, Zugänge, das ist ja völliger Wahnsinn. Also ich glaube, diese Eingespieltheit könnte ein wesentlicher Faktor werden.
Definitiv. Nicht nur Werder, auch Schalke, wenn du siehst. Gut, der andere Verein aus der Stadt, genauso das Gleiche über Jahre hinweg, die Vollkatastrophe. Deswegen, absolutes Plus in der Hinsicht für St. Pauli. Deswegen, sie sollen in Ruhe weiterarbeiten, sie sollen sich weiterentwickeln, haben auch noch viele, viele junge Spieler drin, die sich auch noch weiterentwickeln werden und noch besser werden. Deswegen glaube ich schon, dass es in Zukunft weiterhin viel, viel Spaß machen wird, die Jungs zu sehen und dass sie definitiv auch erfolgreich bleiben, wenn sie am Boden bleiben und nicht das Spinnen anfangen. Aber das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Lass uns zum Abschluss nochmal über deine Zukunft reden. Du hast noch ein Jahr Vertrag in Berlin, dann bist du zarte 35 Jahre alt irgendwann. Wie lange machst du noch?
Ja gut, Vertrag läuft jetzt dieses Jahr noch. Klar, jetzt mit der Verletzung muss man sehen, wie sich der körperliche Zustand erholt, wie schnell ich wieder fit werde, ob ich wieder komplett auf 100% zurückkomme. Und dann werden wir uns zusammensetzen. Aber Fakt ist, dass ich mir schon auch Gedanken mache, wie die Zukunft nach der Karriere aussehen kann. Und auch da weiß ich, dass die Zeit irgendwann kommt. Und ja, das Gefühl beziehungsweise die Lust, die kommt immer mehr hoch, auch wirklich andere Seiten und Aspekte und Blickwinkel aus dem Fußballgeschäft zu sehen, zu erlernen, ob es jetzt in Trainerrichtung ist oder auch aus der Sichtweise Sportdirektor, Management. Das interessiert mich schon extrem und das kommt auch immer mehr, das Gefühl, dass ich das unbedingt machen will. Mhm. Und demzufolge, ja, muss man sehen, wie es weitergeht. Aber jetzt erstmal fit werden, dann das letzte halbe Jahr genießen auf dem Feld. Und dann werde ich zeitnah und früh eine Entscheidung treffen.
Ja, Trainerscheine ist ja auch sehr zeitaufwendig, die ganzen Scheine zu machen, um dann irgendwann auch höherklassig coachen zu dürfen. Soll ja auch Management-Lehrgänge jetzt geben, also dass es quasi auch ein Lehrberuf wird. Sportdirektor, ist das was, was du befürwortest? Dass man das von der Pike auf wirklich lernt?
Ja, also ich persönlich war jetzt nie der größte Fan von irgendwelchen Fernstudiengängen, um da irgendwie was abzuschließen, dass man was hat. Klar ist es gut, wenn sich Spieler neben dem Fußball ein Stück weit weiterentwickeln und auch mal ein anderes Blickfeld haben. Aber ich war immer der Typ, der sagt, ich möchte es nach der Karriere wirklich effektiv aufsaugen, sowohl Praxis als auch Theorie. Hm. Und demzufolge glaube ich schon, dass es wichtig ist, solche Lehrgänge, das wirklich von der Pike auf zu lernen und beim Verein zu sitzen, mitzulaufen mit dem derzeitigen Sportdirektor, mit dem Manager, aber dann auch, sage ich mal, in der Uni oder im Studiengang die Theorie zu haben, glaube ich schon, dass es gut, besser und wichtiger ist, so zu reifen und alles zu erfahren, als jetzt irgendwie nur durch ein Fernstudium, dass man die Theorie durchgepeitscht hat und irgendwie die Theorie in der Prüfung ja, hingeschrieben hat und bestanden hat, aber man zwar die Spielerfahrung hat, aber jetzt in dem ganz normalen alltäglichen Ablauf eines Vereins keine Ahnung hat. Deswegen glaube ich, ist solche Lehrgänge und so eine Ausbildung schon sehr, sehr gut und wichtig.
Also entweder Trainingsanzug oder Maßanzug, ne? Nach der
Karriere. Ja, auch das im Detail, glaube ich, erfährst du erst so richtig, wenn du in den Bereichen gearbeitet hast, weil ja, vielleicht macht dann nachher der Marketingbereich dann doch viel, viel mehr Spaß und ist reizvoller für mich als der Trainerschein. Also das erfährt man dann, wenn man die Bereiche auch durchlaufen hat und ein Stück weit Einblick bekommen hat. Aber Fakt ist, für mich ist das Optimalziel, beides irgendwie hinzukriegen in der Ferne, weil dann kann ich für mich sagen, dann habe ich den kompletten Einblick in das Fußballgeschäft A als Spieler, die Denkweise als Spieler, ja, die du oftmals hast. Du verstehst als Spieler viele, viele Arbeitswege oder Entscheidungen nicht, die von Trainerseite oder vom Management getroffen werden. Und das ist für mich einfach so ein Anreiz und so ein Plan, alle Seiten und Gedankengänge zu lernen und zu verstehen, um dann, sage ich mal, das Komplettpaket Fußball abzuschließen und dann auch zu wissen, wie einfach die Gedankengänge von allen handelnden Parteien dann auch aussehen und die dann auch einschätzen zu können.
Ja, ein bisschen Zeit hast du ja auch noch, wie du sagst, erstmal gesund werden. Wie sieht dein Alltag im Moment aus? Oberkörpertraining und Sixpack schon deutlich ausgeprägter als sonst, oder?
Naja, eher das Gegenteil, ne? Corona-Phase, Depri-Phase, ne? Ist oftmals so, Frustfressen und auch mal das ein oder andere Bierchen, um Ja, das ist nicht immer vorteilhaft für den Körper, aber Fakt ist, wir haben trotzdem viel trainiert. Das eigentliche Leben ist eine ganze Zeit lang stillgestanden, deswegen viel Training, viel Stabi-Training, aber auch privat zu Hause mal einfach einiges unternehmen in der freien Zeit.
Ja.
Wir hatten trotzdem auch viel zu tun mit dem Umzug und mit unserem Haus, das wir dann renovieren mussten. Und von dem her denke ich, dass wir die Zeit wirklich gut genutzt haben. Und ja, jetzt geht es peu à peu wieder bergauf. Und dann genießen wir auch mal alle Vorzüge einer Großstadt wie Berlin, kulinarisch, aber auch, was ja, das ganze Geschichtliche angeht. Und dann natürlich in erster Linie gesund werden und schauen, dass wir aufsteigen im besten Fall und nächstes Jahr dann Applaus am Millertor bekommen, wenn wir eine gute Leistung gezeigt haben.
Ja, aber sonst bist du gut durch die Corona-Zeit gekommen,
ja,
also negativ durch die.
Genau. Nicht erkrankt, die Familie auch gut durchgekommen. Also von dem her Glück gehabt und alles gut überstanden soweit.
Ja, kann ja auch nur besser werden. Also es wird ja auch schon besser. Also, dass wir Zuschauer überhaupt auch rein dürfen, dass jeder, der mehr rein darf, macht Fußball doch ein bisschen besonderer, finde ich. Also,
das war nicht das Gleiche, definitiv nicht.
Geisterspiele haben uns echt frustriert, auch als Berichterstatter. Also es ist zwar nett, dass du auf dem Platz mal hörst, was ein Bernd Nehrich zu seinem Nebenspieler ruft. So, das ist zwei, drei Spiele mal echt witzig. Mhm. Aber irgendwann reicht es dann halt auch, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv, absolut.
Bernd.
Deswegen freue ich mich, das am Sonntag wieder genießen zu dürfen als Zuschauer und einfach, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, den Flair wieder ein Stück weit mitzubekommen und ja, dann wieder Gänsehaut zu bekommen und die Erinnerung wieder hochkommen zu lassen von damals.
Bernd, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gebracht. Überragende Anekdoten. Man kann sich vieles bildlich sehr gut vorstellen, gerade Ewald als Moderator von Videositzungen. Herrlich.
Ja, definitiv.
Werd schnell wieder gesund. Bleib gesund.
Dankeschön, hat auch mega Spaß gemacht. Danke, dass ich Teil davon sein durfte und ich hoffe, dass wir uns bald persönlich wiedersehen.
Ja, am Sonntag würde ich sagen.
Perfekt, so machen
Klasse.
Wir das.
Und wir hören uns an dieser Stelle wieder vor dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt und bis dahin vielen Dank für euer Interesse, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.